Hallo und herzlich willkommen zum Videogamecast.
Let's go! Come on!
Heute mit einer Interviewfolge und ohne großartig rumzureden, darf sich der Interviewpartner einmal selber direkt vorstellen. Bitteschön.
Ja, grüß euch. Erstmal danke für die Einladung. Ist ja Premiere für mich hier bei euch. So. Da freue ich mich sehr, fühle mich geehrt. Mein Name ist Richard Löwenstein. Den Grund für die Einladung, den verstehe ich auch nicht so ganz, aber das könnt ihr vielleicht selber dann noch erklären. Jedenfalls, ich bin ein alter Mann. Ich habe in den 80er Jahren Computerspiele für den C64 entwickelt und habe danach Computerspiele für den Amiga Joker und den PC Joker, also zwei Fachzeitschriften, besprochen. Ach ja, Mega Blast auch noch, also eine Konsolenfachzeitschrift. Habe danach gut 20 Jahre lang als freischaffender Journalist für diverse Medien gegründet auch, Konsolenmedien, und habe auch für eine Reihe von Medien schreiben, über Games schreiben dürfen, Spiegel Online, T Online und was auch immer. Und warum ich jetzt hier irgendwie zu Wort komme, keine Ahnung, vermutlich, weil ich aus irgendeinem Grund, den ich selbst nicht so richtig gut verstehen kann, noch Spiele für den Amiga entwickle. Und Amiga ist eine Plattform, die existiert fast gar nicht mehr. Und trotzdem entwickle ich was dafür. Und das ist vielleicht haltet ihr das für ein spannendes Thema. Das wäre so meine Erklärung jetzt, warum ich hier sein darf. Auf jeden Fall danke für die Einladung.
Ey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss ja gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, warum wir jetzt heute das Interview machen. Denn eigentlich hätten wir es ja schon viel früher mal eintüten können. Zumindestens machst du Amiga-Spiele ja nicht erst seit gestern, vorgestern oder sonst wie, ne, sondern die machst du, soweit ich das verstanden habe, ja schon eine ganze Weile, also die Neuentwicklung von Amiga-Spielen. Zumindestens habe ich da das erste Mal von mitbekommen vor bestimmt 4 Jahren, das ist sicherlich schon drei, vier Jahre müsste das her sein. Da war ich Jurymitglied auf dem Deutschen Entwicklerpreis. Und da hat der noch in Real stattgefunden, macht er vielleicht dieses Jahr wieder, ich weiß nicht, wir haben noch keine Einladung bekommen. Und da ist immer so ein Jury-Treffen, das findet immer im Oktober oder so statt. Ich glaube, Oktober müsste das sein. Der Entwicklerpreis selber, das ist so ein Fachpreis für die Computerspieleindustrie. Ne? Da gibt es 2 Stück in Deutschland. Es gibt einmal den Computerspielepreis und den Entwicklerpreis. Und der eine ist halt eine vom Bund und Land ausgerichtete Veranstaltung, der Computerspielepreis, und der andere ist eher eine Veranstaltung, die gefördert wird, aber die eher so ein reiner Fachpreis ist. Ne? Und die findet immer im Dezember statt, so um Nikolaus rum. Und jedenfalls war ich da Jurymitglied und durfte zusammen mit dem Joachim Hesse zum Beispiel diverse Spiele beurteilen. Und dann lag da an der einen Ecke lag da noch ein Spiel rum, was keiner spielen konnte, ne? So muss man sich das vorstellen. Und dann haben wir uns das angeguckt. Okay, was ist denn das? Ein Amiga-Spiel. Ja, hat einer ein Amiga mitgebracht, damit wir das spielen können? Nee, das ist eine Neuentwicklung, wurde mir dann gesagt. Ja, okay. Und wie kriegen wir das zum Laufen? Ja, hier ist irgendwie der Emulator, haben die Veranstalter dann gesagt. Aber starten können, haben wir das nicht hingekriegt. Da habe ich mir das Ding angeguckt, den Emulator. Ich weiß jetzt auch nicht. 2, 3 Sachen rumgestellt. Keine Ahnung. Dann ist Dieter Marchsreiter, ne, der auch Jurymitglied ist vorbeigekommen. Jetzt soll ich mal den Richie kurz anrufen. Weil wenn du die Nummer hast, dann ruf ihn mal an. Und dann kam das Telefongespräch zustande. Ich so, ja, sag mal, wie kriegt man denn ein Spiel zum Laufen? Ja, was habt ihr da für einen Emulator? Dann stell mal das und das ein. Ah, okay. Und dann hat's funktioniert. Und das war echt gut, das Spiel. Ne? Das ist ein Shoot'em'up gewesen. Kann man das vergleichen? Wie 1942, 1943, Ikaruga und was es nicht alles gibt.
War das dann Reshoot R, ja? Oder?
Ja. Ja, siehst du? und wir haben das zum Spielen, zum Laufen bekommen und es hat Spaß gemacht. Jetzt kann ich dir leider nicht mehr sagen, was am Ende dann von der Bewertung herausgekommen ist, weil ich glaube, Nichts ist rausgekommen. Ich war nicht in der Gruppe für die Bewertung.
Ja, Joachim Hess habe ich direkt entfreundet, nachdem ich den Brief bekommen habe. Ne? So. Nein. Nein, das war, ich meine, es ist ja lustig, dass wir auf dem Weg jetzt hier zusammenfinden, weil das hatte ich natürlich schon längst aus dem Gedächtnis gestrichen. Ich habe damals das Spiel eingereicht, weil gut, DEP ist, oder Deutscher Entwicklerpreis ist natürlich ein Begriff, so. Und da hast du ja dann so die üblichen Verdächtigen, Mimimi und Handygames, wie sie alle heißen. Und ich habe so gedacht, ich finde, da kann man auch mal was für die älteren Herrschaften tun. Okay, das gilt jetzt auch für Handygames, aber für mich, so. Und abgesehen davon steckt hinter so einer Neuentwicklung für so eine Oldie-Plattform ja auch, viel Geist drin und viel Esprit und viel Mühe und bla bla. Und ich denke mir, wenn überhaupt irgendjemand sowas zu schätzen weiß, ja, dann vielleicht die Leute, die in der Jury sitzen oder im Gremium, wie auch immer man da bei euch sagt. Die haben vielleicht Bock, sich das mal anzugucken und sei es bloß, ich meine, Joachim Hesse spielt ja Shoot'em'ups, das weiß ich ja nur, ne? Und ja, dann hat er vielleicht ein bisschen Freude und ihr habt auch Freude gehabt. Tobias, du hast gerade sogar den Namen von dem Produkt kann, also
ich bin immer der von uns beiden, der sich vorbereitet.
Ja, und da halt Reshooter tatsächlich schon ein Projekt war, mit dem ich am Ende des Tages tatsächlich glücklich war. Also ich fand, so gemessen an den äußeren Umständen, so in der Freizeit entwickelt, mit Minusbudget veröffentlicht, aber trotzdem auch physikalisch veröffentlicht, auf einer CD mit Verpackung und dem ganzen Zeug und dem ganzen Bums. Und tatsächlich auch, ich glaube, ich habe damals dann auch so ein paar Links mitgeschickt von ein paar YouTubern und Let's Playern, die es dann gespielt haben und so und Playthroughs und so. Und die waren ja alle sehr angetan. Und von daher habe ich gedacht, komm, reich es halt mal ein, mal gucken, was passiert. Dass dann am Ende ein Brief bei rumkam, vielen Dank dass für Ihre Mühe. Ja, ich war ganz froh, dass es keine Gebühr gekostet hat beim Einreichen. Sonst hätte ich mich vielleicht ein bisschen geärgert. Aber so freut es mich
doch. Das hat keine Gebühr gekostet beim Einreichen. Als ich den noch ausgerichtet habe, den Entwicklerpreis, ist gar nicht so viele Jahre her, nur so 10, 15 oder so. Da hat jede Einreichung hat da Geld gekostet. Aber ich weiß nicht, ob das für Indie-Entwickler anders ist.
Naja, ich bin ja ein Mann. Also das heißt, von daher bin ich sehr gut im Verdrängen. Es mag auch sein, dass es vielleicht doch ein Hunderter gekostet hat. Und ich ignoriere, weil ich fürchte, ich werde das nochmal probieren. Ich werde das mit meinem
nächsten Projekt.
Ja, ich werde das nochmal. Und da sind dann auch Dinge drin, die sehr überzeugend sein werden, wie tatsächlich ein richtiges Raumschiff. Das hat mir nun gefehlt im Reshooter. Ja, da habe ich ja die Kritik habe ich angenommen, dass da bloß so ein komischer Kubus rotiert.
Ja.
Weil einfach weil ich zu doof war, ein Raumschiff zu zeichnen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Ne? Man kann sich auch weiterentwickeln und man kann dann auch sich mal selbst in die Lage versetzen, Raumschiffe zu zeichnen, die andere vielleicht attraktiv finden. Und das habe ich dann jetzt bei meinem Nachfolgeprojekt besser gelöst, glaube ich. Von daher, ich reiche es nochmal ein und wenn ihr dann wieder Freude dran habt, dann kriege ich vielleicht sogar mehr als nur einen Brief. Das würde mich sehr freuen. Wenn es richtig live stattfindet, wäre eine Einladung geil. Ich wäre gerne mal bei sowas dabei.
Du warst noch nie beim Entwicklerpreis?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin ja Presse. Ich meine, Und ich sag mal so, die wirklich coolen Einladungen, also ich habe die letzten 20 Jahre Presse gemacht, aber als Freischaffender kriegst du nicht unbedingt die Einladungen zu den wirklich coolen Veranstaltungen, weil das holt sich meistens der Chefredakteur, der mich beauftragt, aber nicht für die coolen Sachen, da fährt er lieber selber hin. Ja. Deswegen, ich habe schon auch, ja, aber beim DEP war ich nicht, nein, also ist einfach so, ja, schade, ist auch ein Makel
in meinem Lebenslauf. Eigentlich suchen die ja immer gute Juryleute. Das ist eigentlich eher so die Herausforderung.
Ja, ja. Gut, kann sein.
nee, die, ach Gott, wir müssen jetzt nicht über die Untiefen der Organisation des Entwicklerpreises reden. Das ist mal was für einen anderen Podcast. Aber
bitte nicht.
Halt das mal im Hinterkopf. Ach Gott, ja. Aber früher, so als Einreichungsgebühr, um dir den Zahn zu ziehen, da waren das immer so um die 70, 75 Euro. Ne? Aber es kann sein, dass das für Indie-Entwickler was anderes ist inzwischen.
Ja. Wie gesagt, das ist egal. Ich meine, vielleicht habe ich auch 100 bezahlt. Es ist einfach gar nicht wichtig. Also von daher, ich habe es versucht und es war lustig und es hat auch Spaß gemacht und ich habe mit Dieter Marx weiter mal wieder telefoniert, was ich jetzt auch nicht so wahnsinnig oft mache. Wir lernen uns auf die Art und Weise kennen und haben hier eine schöne Einleitung in unser Gespräch. Hat sich doch schon wieder gelohnt.
Und du hast einen Brief bekommen?
Ja, eine Absage.
Also, ach,
Ja, also, ja. Wie gesagt, vielen Dank, dass Sie sich beworben haben. So,
ja. Hat leider nicht gereicht, ne?
Dann viel Spaß beim nächsten Mal. Hat nicht gereicht. Bitte nochmal.
Ja, abgefahren. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was von dem Spiel selber, beziehungsweise deinem aktuellen Projekt. Weil du hast gesagt, du hast ein Raumschiff gezeichnet. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass das komplett alles von dir ist, was in dem Spiel drin ist. Aber erzähl mal, was das Spiel überhaupt ist, über das wir jetzt hier gerade reden, zum Beispiel.
Also, wir reden über den Nachfolger von diesem Spiel, Reshooter. Das ist das Teil, was ich bei euch eingereicht habe. Ich habe das gemacht, weil ein bisschen Background einfach jetzt mal so. Weil ich beim Amiga-Talker war, weil ich ein großer Amiga, ich mag Amiga halt. Ich fand Amiga immer irgendwie geil und es gab schöne Spiele dafür. Aber es gab nicht wirklich viele gute Shoot'em-ups für mein Dafürhalten. Jetzt muss ich vielleicht noch erwähnen, dass ich selber auch sehr gerne Konsole spiele und ich habe auch einen Steam-Account und der wird auch tatsächlich benutzt gelegentlich. Das heißt also, wenn ich ein gutes Shoot'em-up oder überhaupt ein gutes Spiel auf einem Mega Drive sehe oder auf einem Super Nintendo, GameCube, PlayStation 4, egal, Steam, wurscht, dann spiele ich das. Ja, das muss nicht auf einem Amiga sein. Also ich bin keiner von denen, die sagen, Amiga ist alles geil und Shadow of the Beast ist das Beste, was jemals erschaffen wurde. Sondern ich sage dann, ja, Shadow of the Beast sieht halt schon geil aus, aber es ist halt eigentlich ein Kackspiel, ehrlich gesagt. Für mich jedenfalls. Aber gut. Und dann war jetzt noch ein bisschen Background. Also Amiga-Joker. Ich war beim Amiga-Joker. Ich habe kurz vorher, ich habe in den 80er Jahren sowas hier entwickelt. Das ist Twinkie Cross Hiking. Das ist ein Spiel für den C64, eine Tonbandkassette. Ich erspare euch zu erklären, was das noch ist. Naja.
Das können wir dir auch erklären, was das ist. Wir verstehen das schon. Ne? Das war the Poor Man's Choice, war die Kassette für den C64.
Absolut, ja. Wenn du keine Floppy hast, dann
reinstecken und hier 30 Minuten warten. Oder beziehungsweise genau. Mittagessen gehen.
Also damit habe ich halt angefangen, in den 80er Jahren Spiele zu entwickeln. So hier Twinkie Cross Hiking, Pershing, Gulf Inferno, alles für C64. Für Amiga wollte ich dann auch was machen, hab's auch angefangen, habe einen Shoot'em-up versucht zu entwickeln, bin auch ein bisschen weit gekommen, habe dann aber beim Amiga-Joker als in der Redaktion angefangen zu arbeiten. Das heißt, also, ich hatte keine Zeit mehr, um weiter Game-Development zu machen. Habe das Ganze dann mehr oder weniger so brachliegen lassen, habe dann irgendwann vor 5 Jahren knapp so meinen Amiga wieder aus dem Keller geholt, meinen Amiga 1200, mein Lieblingscomputer. Und hab mal geguckt, funktioniert die Festplatte noch, funktionieren die Disketten noch. Hat so ein bisschen funktioniert. Auf jeden Fall bin ich auf die Art und Weise auf meinen alten Source-Code wieder gestolpert, also auf den Code. Ja. Und hab dann gedacht, hey, mal gucken, ob du es in einem Jahr schaffst, aus diesem alten Code, war ja kein fertiges Spiel, ja, aber so ein bisschen eine Engine, würde man heute sagen, ob du da innerhalb eines Jahres ein Spiel entwickeln kannst. Das war 2015, 2016 im August zur Gamescom, habe ich dann Reshoot fertig gehabt. Also nicht Reshooter, sondern Reshoot. Das ist das erste Spiel, das ich für Amiga dann auch physisch produziert hatte und so. Kam genau zur Gamescom raus. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesem einen Jahr über Cross-Development, über Teamwork mit anderen Leuten, Grafikern, Musikern und so weiter und so fort, wie man heute eben sowas, so ein Retro-Projekt stemmt. Und dann habe ich eben gesagt, okay, dieses Know-how, das sollte ich jetzt vielleicht nochmal umsetzen und dann ein wirklich cooles Spiel daraus machen. Und da ist dann Reshooter daraus entstanden. Ich glaube wirklich ein gutes Spiel ist tatsächlich, aber es ist halt, es hat ein paar Mängel, zum Beispiel eben, dass das Raumschiff nicht wirklich ein Raumschiff ist, sondern es ist mehr so ein abstraktes Objekt. Und der Grund ist ganz einfach der, dass der Kevin Saunders, der die Grafik zum Teil gemacht hat für das Spiel, zum größten Teil gemacht hat dafür, das alles mit Blender gemacht hat, also so ein 3D-Tool. Und wir sind alle so in der Lernphase gewesen. Das heißt, er hat so ein bisschen was mit Blender gemacht, ich habe ein bisschen was mit meinen Tools gemacht, mit Xcode und was auch immer, schließt mich totalala, teilt. Naja, und wir waren einfach nicht in der Lage, so ein richtig detailliertes Objekt zu machen. Und das ist jetzt was wir für das Nachfolgeprojekt, für Reshoot Proxima 3, ändern wollen. Das soll also, das heißt, wir haben schon geändert, das läuft ja schon, ist nur noch nicht ganz fertig. Da ist es jetzt nun so, dass wir entschieden haben, okay, wir arbeiten nicht mehr so stark mit Blender, sondern wir nutzen Blender mehr oder weniger nur dazu, also dieses 3D-Konstruktionstool und Animationstool, wir nutzen es hauptsächlich dazu, dass wir Objekte mal grob vorzeichnen, sozusagen voranimieren und danach dann alles von Hand nachbearbeiten, damit so einen gewissen charakteristischen
Look, ja, sehr gut,
also diesen Retro-Look, den man jetzt von dem Amiga, Mega Drive oder Super Nintendo erwarten würde, ja. Es sollte nicht zu clean wirken, wie ein Superstar das zum Beispiel, was für mich so ein bisschen arg steril rüberkommt. So, schönes Spiel, aber ein bisschen kalt. von der Atmosphäre her. So, und das wollten wir eben bei Proxima nicht mehr. Und deswegen, und außerdem hat Kevin viel dazugelernt, ich habe viel dazugelernt in den letzten 3 Jahren, die wir jetzt wiederum schon wieder am Proxima arbeiten. Und deswegen haben wir dieses Mal jetzt ein richtiges Raumschiff. Und wir haben übrigens jetzt auch eine andere Flugrichtung. Reshooter ist ein horizontal scrollendes Shoot-em-up, also eher so wie R-Type, weil du vorhin so den Vergleich angestrengt hast. Es wäre jetzt eher wie R-Type oder wie Radius oder sowas. Während jetzt Reshoot Proxima 3 wird dann eher so, also die Flugrichtung wird wie Ikaruga sein. Das ist dann eher so wie 1942 oder so, also von unten nach oben. Genau. Boah, und ich bin jetzt gerade so, ich würde jetzt gern sagen, ich habe es bis Ende des Jahres fertig. Das wäre so der Plan. Na, könnte knapp werden. Mal schauen.
Ich habe mir den Twitter-Account von dem Kevin auch mal angeguckt. Er schreibt selbst, er postet da nicht so oft, aber er hat ein paar von seinen Pixel-Sachen gepostet. Das ist schon cooles Zeug. Aber wirkt so, als macht er das auch eher hobbymäßig dann vermutlich, oder ich weiß nicht. Oder ist er Fulltime-Pixel-Artist?
Nein, ist er nicht, aber er unterrichtet Grafikdesign.
Ja, okay.
Aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene, das muss man schon auch sagen. Also letzten Endes reden wir hier von, in unserem Fall von 16 Farben in einer Auflösung. Mein Gott, wenn ich heute ein iPhone einschalte, dann sind die Icons wahrscheinlich größer in der Auflösung als die Auflösung, für die wir insgesamt auf Fullscreen arbeiten. Ja. Insofern ist das, was er hier so macht, so sein Freizeitding. Und er macht wahnsinnig viel auf Amiga, aber auch auf anderen Plattformen, hat auch schon auf Steam Spiele veröffentlicht. Es ist ein Freizeitprojekt, genau wie meins auch natürlich. Also letzten Endes ist es nicht so, als ob du heute, wenn du für eine Retro-Plattform entwickelst, zumindest nicht, wenn du für Amiga entwickelst, dass du dann davon Stückzahlen verkaufen könntest, wo du ansatzweise von leben könntest. Also außer du lebst in Thailand in irgendeinem Loch, dann geht's vielleicht. Aber jetzt hier in Deutschland ist damit kein Auskommen zu generieren. Und da Kevin nun mal in Australien lebt, wo du auch nichts geschenkt bekommst, muss er eben auch richtig noch arbeiten für sein
Auskommen. Und die täglich gegen Spinnen wehren musst.
So sagen die Gerüchte, ja. Boxende Kängurus, die
gibt es. Ich wollte es auch gerade sagen.
Was es da so angeblich alles gibt, ja.
Aber ich denke, dass dieser Markt langsam gekommen ist. Also mit den neuen Spiele für alte Plattformen. Also ich sehe immer mehr. Ich gucke immer, beispielsweise in Deutschland gibt es den Dragonbox Shop. Die haben das immer auf Lager, so die neuen Sachen. Gucke ich mich immer gerne. Und ich habe eins bisher gekauft. Das ist zwar kein neues, altes Spiel, aber irgendwo hinter mir sieht man so ein bisschen irgendwie da. Das ist eine Neuauflage von dieser Mega Man The Wily Wars für Mega Drive. Was es halt nie, ich glaube, in den USA gab es nie. Ich glaube, hier in Europa hatten wir es sogar bekommen, physisch. Und die haben das gepatcht. Spiele. Ja, die haben das auch gepatcht, das ROM, damit das mehr performanter ist. Also die Engine ein bisschen ausgebessert und haben das halt re-released über Retrobit. Machen jetzt auch immer wieder Re-Releases von sehr obskuren Sachen. Und ja, aber es gibt auch diese neuen. Ich habe mir ein Evercade geholt. Die probieren auch sowas. Also die re-releasen alte Spiele als quasi mit ROM-Cartridges, könnte man sagen. Und da gibt's auch schon, ich glaube, 3 von Entwicklern, die halt neue Spiele auf alten Plattformen machen. Ist dann zwar nicht auf der tatsächlichen Plattform, aber du hast es als ROM dann wenigstens im Laden und kannst es auch bei Amazon kaufen. Also das wäre dann vielleicht auch ein.
Ja. Gibt's unterschiedliche Trends, ne? Also wir beschäftigen uns damit unregelmäßig, sage ich jetzt mal. Ne? Es gibt so 2 Richtungen, die du gehen kannst. Entweder, so wie du das machst, neue Spiele für eine alte Plattform funktionierend herzustellen. Also da gibt's diverse Projekte von sackteuren Spielen, die irgendwie für die Dreamcast nochmal rauskommen. Für den Sega Saturn gibt's Spiele, die wirklich neu programmiert werden. Da kostet ein so ein Spiel dann 400, 600 Euro oder so. Das ist eigentlich unbezahlbar, weil die in ganz limitierten Fassungen halt erscheinen. Die funktionieren aber auf Original-Hardware. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit oder die andere Richtung. Das ist, Spiele rauszubringen, die so aussehen, als ob sie für die Hardware gemacht wurden. Na, da treffen wir ab und zu mal drauf in unserer Reihe der Retro-Shooter, so haben wir das genannt. Das sind halt meistens First-Person-Shooter, die dann grafisch eben so aussehen, als ob sie für eine entsprechende Zeit rausgekommen werden. Also ganz klassisch sowas wie PlayStation 1-Grafik, na, mit all den Mankos, die die Plattform damals hatte, Texture-Warping, limitierte Sichtweise und so. Aber im besten Fall dann Spiele sind, die viele Annehmlichkeiten des modernen Lebens bieten. Also dass du jederzeit speichern kannst zum Beispiel, dass die Sichtweite eben doch nicht so limitiert ist, dass du eine konstante Framerate hast, Eingabemöglichkeiten, die nicht aus der Hölle sind. Also Sachen eben, so the best of both worlds vielleicht so ein bisschen. Ne? Aber da gibt's unterschiedliche Herangehensweisen und das ist super interessant. Und gerade wo du gesagt hast, ihr habt den Schritt gewählt, die Sachen in 3D zu bauen und dann nachzupixeln. Ja klar, das können viele Pixel-Artists können ein Lied davon singen, die auch schon damals dann eben Spiele rausgebracht haben für verschiedenste Plattformen. Sei es nun zum Ende des Super Nintendos hin, ne, wo das so der Trend geworden ist. Also als ja. Als du nicht mehr irgendwie so eine SGI-Maschine gebraucht hast, um irgendwie 3D-Art zu basteln für $60,000, sondern dann konnte sich so ein Studio dann doch mal leisten, irgendwo da einen Rechner hinzustellen, mit der auch Echtzeit-3D ausgeben konnte. Und dann war eben so die Frage, okay, machen wir es weiter in Pixel-Grafik oder gehen wir halt darauf hin, dass wir einen weiteren Chip irgendwie in die SNES-Cartridge reinbauen, sodass der auch irgendwie 3D-Sachen ausgeben kann. Also, oder es wird dann halt überpixelt, so wie bei ganz viel. Metal Slug zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Die haben da, so gehen wir jedenfalls davon aus, relativ hochauflösende 3D-Objekte erstellt, sogar teilweise texturiert und die dann halt miniscule nachbearbeitet, sodass das eben nach Pixelgrafik aussieht. Das ist schon.
Ich bin mal gespannt, geil. Ob wir beim nächsten Podcast nochmal einen Trigger haben, um das zu erzählen, weil das haben wir beim letzten auch schon ausgegraben. Wir waren tatsächlich bei dem Spiel, bei dem Indie Game Fest. Das hat auch das Indie Game Fest gewonnen tatsächlich. Das heißt Super Catboy. Und die haben halt auch von Hand alles gepixelt und es sieht wirklich Metal Slug-like aus. Nicht ganz so, also nicht ganz so viele Animationsframes oder so, aber. Und denen hatten wir das tatsächlich erzählt, ne, dem Grafiker, dass sie das bei Metal Slug so gemacht haben. Der kannte das Konzept gar nicht. Das fand ich total lustig. Also.
Und letztendlich haben wir es auch gemacht, so um den Kreis zu schließen. Ne? Wir beide haben halt auch irgendwann mal Game Design gelernt vor langer, langer Zeit an der Games Academy und durften damals für den Nintendo DS entwickeln während des Studiums. Ne? Also haben von Nintendo so ein Dev-Kit gestellt bekommen und haben auch ein 2D-Pixel-basiertes Spiel gemacht. Ein Zelda-Klon mehr oder weniger und haben da auch an diversen Stellen Sachen gehabt, also auch in dem Fall ein Raumschiff, deswegen ist es so lustig, weil du am Anfang ein Raumschiff fliegen kannst und dann irgendwie abstürzt. Und das Raumschiff hätten wir pixeln können, aber es war wesentlich einfacher und schneller zu machen, das Ding in 3D zu bauen und dann nachzupixeln, eben mit den Animationsphasen. Es konnte sich kippen und so und ist dann perspektivisch abgestürzt. Das war so viel einfacher, das dann nachzupixeln.
Ja,
also eben. Der Weg ist super.
Eben. Das ist ja der Punkt, ich meine, am Ende des Tages, wenn du überlegst, wir machen das ja alles in der Freizeit hier so, ja, und ich habe eine Familie, ich habe einen mehr oder weniger regulären Job, ich habe vielleicht auch noch ein Hobby. Das heißt, du kannst, wenn du so in der Woche so auf, boah, lass mal 10 bis 12 Stunden sein, wo du an deinem Game-Projekt arbeiten kannst, was dann eh schon viel wäre eigentlich, ja, ich meine, 10 bis 12 ja. Stunden an Freizeit ist schon eigentlich irre pro Woche, da musst du schon gucken, dass du so den ganzen Workflow optimierst, ja, und dann überlegst du dir halt, okay, was kannst du machen? Grafik kostet wahnsinnig viel Zeit und Manpower, ja, genau wie auch Coding und sowas, ja, und dann musst du eben schauen, okay, was kann Kevin machen, was kann aber auch der Musiker zum Beispiel tun, um den ganzen Workflow zu optimieren, was kann ich tun? Ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich geschaut habe, okay, entwickle ich auf dem Amiga oder mache ich das dann doch vielleicht mit modernen Werkzeugen? Habe mich dann dazu entschieden, dass ich auf moderne Werkzeuge gehe. Ich entwickle das Ganze jetzt auf einem Mac Mini tatsächlich aktuell mit zwei Monitor Setup und habe da Xcode, habe mir ein paar Scripts geschrieben, die ich halt mit Tastenkommando abrufen kann, so dass viele Entwicklungsprozesse mehr oder weniger automatisch ablaufen. Ja, das heißt also, ich habe zum Beispiel ein kleines Makro geschrieben. Da drücke ich eine Taste, F10, glaube ich, ist es, F10, und dann wird automatisch der Source Code gespeichert, wird automatisch von einem Cross-Assembler kompiliert, der Emulator wird sofort gestartet, der Code wird in den Emulator reingeladen und das Spiel wird an genau der Stelle gestartet, die ich zuletzt editiert habe, sodass ich die Stelle, an der ich gerade bastel, sofort bearbeiten kann. Ich kann auch, während das Spiel läuft, kann ich in Teil meine Maps bauen und Gegner platzieren und kann auch wieder, speichere das dann in Teil, eine Taste und dann ist es sofort im Spiel drin. Das heißt, ich muss nichts mehr kompilieren oder irgend so ein Käse, sondern ich kann sofort in der Map drin ausprobieren, okay, funktioniert diese Formation jetzt gut, so wie sie ist, oder auch nicht. Das habe ich mir deswegen so eingerichtet, weil Stichwort, was du gerade gesagt hast, so dieses moderne Gameplay, das vielleicht nach Retro aussieht, ja. Das ist genau, was ich versuche jetzt auch mit Reshooter habe ich schon versucht, mit Proxima 3 versuche ich es noch mehr. Ich versuche ja schon, die Lektionen, die wir oder die Game Designer in den letzten 20, 30 Jahren gelernt haben könnten zumindest. Muss nicht immer so sein, aber sie könnten es gelernt haben, ist ja viel neues Wissen dazugekommen. Das versuche ich jetzt auch auf dem Amiga umzusetzen. Ja, also wenn du mal guckst, so die alten Spiele aus den 80er, 90er Jahren, die sind ja oft bretthart, die guckt ja heute kein Mensch mehr mit dem Po an, ja, weil du stirbst ja im Sekundentakt, ja, also das heißt, ich habe hier ein Game, das von seiner ganzen Herangehensweise sehr viel fairer ist, das auch sehr viel mehr Feedback gibt als Spiele in den 80er, 90er Jahren, ja, du hast Soundeffekte, du hast Partikeleffekte, du hast Lichteffekte, du hast so ein paar Bildschirmvibrationen, also lauter so Zeug, was ein Metal Slug zum Beispiel, ja, was ein Metal Slug halt mal irgendwann das Genre eingebracht hat, auch die Animationen vermitteln ein gewisses Feedback dessen, was da gerade auf dem Bildschirm passiert und warum es vielleicht für dich wichtig sein könnte, das zu wissen, was da gerade passiert, so, ja. Während in den 80er Jahren Spiele, ja, da konntest du ja froh sein, wenn Sprite mal weiß blinkt, wenn du es getroffen hast, ja, das war ja dann schon ui, super, und machen heute übrigens auch nicht mehr alle Spiele. Ich weiß auch nicht genau, warum das verloren gegangen ist. Aber es ist.
Kannst du vor allem froh sein, wenn du getroffen wirst und du bist dann noch am Leben und nicht sofort tot, wirst 10 Kilometer zurückgesetzt, ohne deine ganzen Power-Ups.
Hier verlierst du nur deine, bei Proxima verlierst du nur deine Power-Ups, ne?
Du verlierst quasi dein Schild. Also die Mechanik ist die, dass du sammelst Power-Ups ein. In dem Moment, wo du ein Power-Up eingesammelt hast, bist du im Prinzip zumindest einmal unverwundbar. Das heißt, du kannst einen Treffer kassieren. Hast du zwei Power-Ups, hast du erstens bessere Waffen und zweitens kannst du auch zweimal getroffen werden. Wirst halt dann downgegradet. Mhm. Ja? Das heißt, du hast im Prinzip so eine Mischung aus Extra-Waffensystem und Schildsystem. Also eine Extra-Waffe, ein Schild und das kannst du eben gestaffelt aufbauen oder auch abbauen dementsprechend. Das ist eine relativ einfache Mechanik, die aber tatsächlich, die sich intuitiv anfühlt. Das halte ich für sehr wichtig, ja, dass du sofort begreifst, okay, was passiert hier gerade? Ich werde getroffen, klar, also das wäre aus dem echten Leben irgendwo nachvollziehbar, wenn ich getroffen werde, dann geht irgendwas kaputt, ja, meine Extra-Waffe geht kaputt, macht irgendwie Sinn, sprühen dann auch so lustige Partikel über den Bildschirm, also das ist, ich versuche dann schon irgendwie so die Realität nachbilden kann man, aber du weißt, was ich meine, es soll nachvollziehbar sein, ja, es soll irgendwie konsistent sein, irgendwie so schlüssig.
Das ist auch Gewohnheit, das ist das Wichtige, ne? Du greifst die Gewohnheit der Spieler auf und wir sind es inzwischen, ja, jetzt 2022 wahrscheinlich gewohnt, nicht mehr nach einem Treffer zu sterben. Ja. Jetzt nicht gerade so der Hardcore Dark Souls Spieler bist, selbst da stirbst du ja nicht nach einem Treffer, ne? Aber also ich weiß, selbst so im Shoot'em'up, also ich spiele jetzt nicht regelmäßig Shoot'em'ups, aber wenn es ein moderneres Spiel ist, dann stirbst du nicht nach einem Treffer. Da hältst du schon einmal aus.
Zumindest wird es heute keiner mehr spielen, ja. Also das ist doch so ein Zeug, das macht ja auch keinen Spaß. Ich meine, schau mal, ich bin ein alter Mann, wie gesagt, ich habe auch keine Zeit, mich da wochenlang in sowas reinzufuchsen, ja. Das muss schon so sein, dass man es reinlädt und man hat so ein bisschen Freude dran und Spaß dran und dann läuft die Sache. Übrigens auch eine Lektion, die ich gelernt habe. Ich meine, also in diesem Kreis, in dem ich mich da bewege mit so einem Amiga-Shoot'em'up, das sind ja nun, naja, das sind schon eher so Herrschaften so wie ich.
Alles alte, also, weiße Männer, ja.
Alles, schon. Im Kern schon, ja. Ab und zu mal zwingen sie ihre Kinder auch mal im Amiga zu spielen, so, ja. Aber nein, das tun sie auch tatsächlich gerne. Da kann ich vielleicht später noch was dazu erzählen. Aber egal. So. Und die haben auch die haben weder die motorischen Fähigkeiten, da nehme ich mich gar nicht aus, ja, noch die Zeit, um sich doch wirklich ganz intensiv mit dem Game auseinanderzusetzen. Und deswegen, die wollen einfach nur sammeln, so, ja, also sich schöne Packungen irgendwo ins Regal stellen oder halt ein bisschen Spaß haben, so. Und das ist Proxima 3. Proxima 3 ist ein Spiel zum Spaß haben. Trotzdem ist es aber auch eine Challenge. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach durchspazieren kannst oder wirst können durch den ersten Level, sondern du musst schon ein bisschen was tun. Gibt diesmal auch zwei Schwierigkeitsgrade, weil ich dann schon auch gemerkt habe, dass so die Hardcore-Gamer, die sind mir ein bisschen zu schnell dadurch gehuscht, so, ja. Also ich meine, ich habe Reshooter veröffentlicht im Mai 2019, meine ich, war es. Und 3 Tage später oder so gab es dann schon das erste Playthrough auf YouTube. Ja, und ich so, wahrscheinlich, das ist mir jetzt ein bisschen zu schnell gegangen. Gut, gilt wahrscheinlich für jedes Spiel auf der Welt heutzutage. Ja, es gibt also immer irgendwelche, ja.
Muss ja nur Kojima anschauen, der mit seinem, diese Demo, die sie gemacht haben mit PT, ne, der Silent Hills teasen sollte, wo er auch dachte, so, die Leute brauchen Wochen, Monate, um meine ganzen Sachen zu finden. Und das ist durch das Internet ein paar Tagen oder so, wurde jede Cutscene entschlüsselt und was weiß ich was alles. Also ich glaube, das
sind das ja eher. Wir hatten das jetzt auch bei Tunic. Ich weiß nicht, ob du von dem Spiel was mitbekommen hast. Das ist auch so ein Zelda-like in so einem isometrischen.
Zelda meets Dark Souls eigentlich.
Ja, ne, Zelda meets Dark Souls, oder Tunic. Und das Spiel ist sehr kryptisch an vielen Stellen. Das, also ich behaupte jetzt mal, ohne das Internet schaffst du das eigentlich nicht durchzuspielen, weil es geht unter anderem darum, das Booklet zu finden in dem Spiel, in Einzelseiten. Also das Ding, was dir das Spiel erklärt, das musst du erstmal einsammeln. Und dazu musst du das ganze Spiel durchspielen. Aber das Internet, nach Stunden haben die Sachen alle rausgekriegt und nach Tagen waren dann auch die letzten Geheimnisse entschlüsselt. Ich finde das eher, ich würde das so aus meinem Entwicklerherz eher andersrum betrachten. Das ist die größte Anerkennung, die dir ein Spieler geben kann, wenn er das Ding heutzutage durchspielt. Wir haben da auch schon oft drüber philosophiert, auch in letzter Zeit ein bisschen häufiger. Das kannst du ja sehen, wenn du PlayStation oder Xbox spielst und dir die Achievements bei den Spielen anguckst. Reines Singleplayer-Spiel von mir aus. Es ist im unteren zweistelligen Bereich die Menge der, also prozentuale Menge der Spieler, die hinteren Achievements holt, die meistens auch sowas sind wie, du hast das Spiel auf easy, normal oder wie auch immer durchgespielt. Das lässt halt darauf schließen, dass ganz, ganz, ganz viele Leute, die sich die Spiele heutzutage kaufen, die überhaupt nicht bis zu Ende spielen. Hm. Und das ist eher schade, ne? Lässt halt auch tief darauf blicken, warum viele Spiele oder eine gute Anzahl an Spielen zum Ende hin eher immer schlechter gebalanced sind. Weil das halt total nachvollziehbar ist, dass die Leute zum Ende hin, sie wissen, dass das gar nicht so weit gespielt wird, ne? Und warum soll ich da jetzt noch besonders viel Zeit reinstecken? Da hast du halt sowas wie einen langweiligen Endboss oder so. Ich habe das heute erst wieder gelesen, Endbosse bei Castlevania, ne? Tobi nickt die ganze Zeit und schüttelt mit dem Kopf, weil er die Spiele halt immer durchspielt. Aber es ist halt, ja, es ist de facto
einen gibt's noch.
Ja, genau. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich gar nicht die Realität, dass viele Leute die Spiele durchspielen. Insofern, wenn er das nach 2 Tagen durchgespielt hat, ja, geil. Super.
So sehe ich schon auch. Ich sehe schon auch. Aber trotzdem hätte ich mich, das war ein guter Mann, morgen und so, ja, also so heißt der Kanal. Und ich hab mir dann gedacht, so in dem Moment wäre es jetzt eigentlich geil, wenn ich dem jetzt nochmal eine extra Challenge bieten könnte, so, ja, also so diese Replay-Value, der ist halt dann noch nicht so richtig gegeben. Er hat es dann trotzdem noch ein paar Mal durchgespielt, hat er gesagt, so irgendwann mal, weil er so diesen Flow ganz, ganz gern mochte, offenbar. Aber trotzdem, es wird jetzt auf jeden Fall einen zweiten Schwierigkeitsgrad geben, und den habe ich lustigerweise genau heute entwickelt, und der wird nochmal eine schöne extra Challenge bieten, so, ja, ich verrate jetzt nicht zu viel drüber, aber es soll eben schon so sein, auch das wieder so eine Lektion, die Game Designer ja inzwischen gelernt haben in den letzten 20, 30 Jahren, dass du gerade bei einer Singleplayer Experience, da ist es schon schön, wenn du irgendwelche Mechaniken drin hast, die dich motivieren, das noch ein zweites oder drittes Mal durchzuspielen, ja. Und da hilft natürlich ein zweiter Schwierigkeitsgrad, der wirklich eine andere Challenge bringt, was, aber auch eine Sache wie der Speicher oder im Internet speicherbare Highscore-Table, ja. Dazu muss ich vielleicht kurz was erzählen. Amiga ist ja entstanden so in den Mitte der 80er Jahre. Amiga 1085, glaube ich, ist ja veröffentlicht worden. Internet gab's da nicht. Da gab's ja vielleicht mal Analogmodem, wenn's so gut war. Es gab jetzt auch noch nicht keine Highscore-Tables, die man irgendwie austauschen konnte oder irgend sowas, ja, oder wo man Scores upload, ich glaube, das Wort Upload war noch gar nicht erfunden. Naja, und ich dachte mir dann irgendwie so, vielleicht wäre es ja auch ganz cool, wenn man jetzt auch am Amiga so einen vergleichbaren Service anbietet, dass die Leute halt so diese Challenge erleben, so ihren Highscore miteinander vergleichen zu können, so ähnlich wie in der Spielhalle ja auch, ne? Da tippst du deine 3 Buchstaben ein, lustig, und dann findest du es halt toll, wenn es eine Woche später nochmal an den Automaten, ich rede über Dinge, die gibt's ja alle heute gar nicht mehr.
In Deutschland vor allen Dingen nicht.
Ja, in Italien stehen sie noch rum, in den Argentinien, aber in Deutschland halt nicht mehr. Egal. Aber es war sehr cool, in den 80er Jahren, also im Spielautomaten ranzutreten, Centipede zu spielen und sich dann einzutragen in die Highscore-Liste und dann seine Initialen eine Woche später immer noch relativ weit oben zu sehen. Und wenn dann einer über dir stand, dann bist du nochmal, hast nochmal eine Mark reingeworfen oder 2, was auch immer. Und das, diese Mechanik möchte ich eben schon auch bieten. Also sprich, die Leute werden, wenn sie einen Highscore bekommen, dann kriegen sie einen lustigen kleinen Code aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen oder sowas von variabler Länge angezeigt. Und mit dem gehst du dann auf eine Webseite, rp3.spieleschreiber.de, glaube ich. Die funktioniert tatsächlich auch schon. Plus das Spiel gibt's noch nicht. Naja. Und wenn du dann den Code eintippst, dann ist dein Highscore da hinterlegt. So, ja. Und das ist so mein Workaround dafür, dass es halt auf dem Amiga de facto nicht möglich. Also es gibt ein paar Super-Nerds, die haben ihren Amiga tatsächlich ins Internet geklemmt. Ja.
Okay. Ich wette, aber mit Emulatoren oder so kriegst du das inzwischen hin.
Du kriegst das schon irgendwie hin, aber es ist halt, ich meine, du siehst ja, wie schwierig es schon ist, das Spiel überhaupt mal irgendwann ins Laufen zu kriegen. Und dann sowas, das braucht er, nee, das ist dann zu hart irgendwo, du weißt, was ich meine. Also es sollte dann schon so ein Service sein, den jeder irgendwie verstehen kann. Und irgendwie einen vierstelligen Code im Webbrowser einzutippen auf einer Webseite, das kann, glaube ich, jeder hinkriegen. Also von daher, das war so die Lösung, die mir am plausibelsten erschien. Ja.
Das ist ein guter Workaround gewesen, ja.
Du hast uns ja auch eine Ein-Stage-Demo rübergeschickt von deinem Spiel und ich habe sie tatsächlich zum Laufen bekommen.
Nein,
doch. Geil. Ja, weil, also gut, ich habe es auch zuerst im Emulator versucht, aber eigentlich wollte ich es auf meinen Mister bringen. Ich weiß nicht, ob du von dem Projekt schon mal gehört hast. Das ist jetzt eine von Milliarden Varianten davon.
Ja.
Ja, also es gab ja Mist, das Projekt Mist, das ist Amiga und Atari ST, was auf dem FPGA da abgebildet werden soll. Und davon haben sie einen Branch gemacht und das Ding kann halt alle möglichen Cores dann fressen und bewerten. Ja, aber genau. Und ich habe es tatsächlich irgendwie rausgefunden, dann wie man auf ein Harddrive-Image, was ich dafür brauchte, über WinUAE deine Dateien in das Image reingepackt hast, weil da konnte man Shared Folder benutzen. Und ja, dann habe ich es auf den Mister übertragen und dort gestartet.
Ja, geil.
Und ich hab Gordon auch ein Dings rübergeschickt, ein Video davon.
Okay. Ich hab's mir aber
mit Scanlines noch mit drin,
ja, weil ich das cooler fand. Das sieht tipptopp aus, das Spiel. Und da wäre auch halt meine Frage dahinter, das Ding läuft aber auf Original-Hardware auch, oder? Also wenn wir reden jetzt immer über Emulatoren, was ist denn, weil, also zum Hintergrund, ne? Ich habe dich ja vorgewarnt, normalerweise, wenn wir unsere Podcasts machen über Spiele, Themen, und wenn wir so Themen machen, dann ist das zum Beispiel Spider-Man-Games. Ne? Mhm. Dann reden wir über alle Spider-Man-Spiele, die existieren. In allen Versionen, auf allen Plattformen.
Meine Güte.
Ja, das sind dann eine Menge Spiele. Ja. Und das sind auch eine Menge Folgen dann. Ne? Das machen wir nicht in einer Folge über 2 Stunden oder so. Das sind dann, keine Ahnung, 8 Stunden oder so insgesamt über die Videos.
Ja, ich habe es gesehen. Command & Conquer hat er, glaube ich, gerade gemacht. Ne?
Jetzt machen wir Command & Conquer, genau. Und bei Spider-Man war es so, da haben wir die Ausnahme gemacht, uns mit dem C64-Spiel als erstes. Ich glaube, das war auch tatsächlich bei Spider-Man das erste Spiel, was irgendwie rausgekommen ist. Mhm, es hat jetzt wenig mit Spider-Man zu tun gehabt, aber dann haben wir
uns das war sogar Atari 2600.
Was soll sagen, VCS war das erste Spider-Man-Spiel.
Ja, okay, ne? Hast du, keine Ahnung, ein Dach gehabt und der Spider-Man und irgendwie so eine Antenne, die oben drauf war oder so, und dann konntest du dich von links nach rechts
Du kletterst mit den Spinnfäden an der Fassade hoch von.
Ja, irgendwie so, ne? Ja. Aber eigentlich, also ich bin auch mit dem C64 groß geworden, aber eigentlich, also da gibt's nicht viele Sachen, die mich irgendwie begeistern können. Und der Amiga, der läuft bei uns unter ferner Liefen. Das ist eigentlich so, bei der James Bond-Reihe haben wir uns mal ein Amiga-Spiel angeguckt, was auf dem Timothy Dalton James Bond basiert hat, mehr oder weniger. Aber ansonsten streichen wir das konsequent weg und unsere Spielereien gehen eigentlich beim NES.
Das klingt jetzt so, als hätten wir eine Agenda. Es ist einfach nur so, dass.
Aber ey, das ist, ey, ganz ehrlich, auch bei Batman war es so. Oder so. Da gibt es halt so viele Spiele, die davor noch rausgekommen sind, für die in Deutschland zumindest sehr obskuren Plattformen. Einen MSX oder einen ZX Spectrum oder so. Das hat in Deutschland kein Mensch gehabt. Ja, irgendwo in der Ecke, weiß ich nicht, weil es kommt dann einer vor und sagt, ich hatte einen ZX Spectrum. Aber so Großteil der Menschheit, das war halt alles britisch. Ja. Und das hast du in Deutschland einfach nicht bekommen. Und ich gar nicht, weil in den meisten Fällen war ich da noch nicht geboren. Und ich komme aus dem Osten. Also das Einzige, was wir hatten, war ein Robotron. Und den hattest du auch nur, wenn du irgendwie Beziehung zur Partei hattest. Oder ich weiß es nicht, wie man einen Robotron haben konnte. Und der war auch nur eine Kopie von Sachen, die im Westen rausgekommen sind. Heißt aber, selbst wenn es Amiga-Spiele gibt für die Spielereien, die wir uns angucken, streichen wir die weg. Das ist einfach oft auch zu kompliziert, dann noch eine Plattform
zum Laufen zu kriegen. Um das mal in Kontext zu setzen, das Einzige, was wir, glaube ich, mal ausgeklammert haben, war das eine Batman-Spiel. Ich glaube, das war so ein DOS-Spiel sogar. Wir haben uns das nur als Video an. Also meistens gucken wir uns die halt eher als Video an, weil das teilweise recht komplexe Spiele sind. Und wir gucken uns halt die Sachen dann jetzt auch. Also wir spielen jedes einzelne Spiel von Spider-Man durch. Das ist halt zu krass. Obwohl ich es immer versuche.
Das Batman-Spiel für den Amiga, also wenn ihr mal Batman macht, gucke es wirklich an, weil das ist, Batman ist gut auf meinem Amiga. Es ist tatsächlich eine schöne Umsetzung geworden, die Ocean damals gemacht hat. Auch mit schönen Fahrszenen und sowas, Plattformen-Sequenzen, die irgendwie Laune machen, die auch ganz gut gebalanced sind. Also das wäre, ich weiß, dass es viel Müll gibt auf dem Amiga, aber das, also Batman ist tatsächlich mal, ist eine schöne Umsetzung.
Frage ist, welche von den drei, die ich hier finde, spontan?
Ich glaube, die ist einfach Batman tatsächlich.
Ah, das war dieser Side-Scroller.
Naja, der hat auch so 3D-Fahrszenen drin gehabt, aber
ja.
Ich würde sagen, 70% der Zeit hast du in so einem Plattform.
Den haben wir sogar gespielt, da kann ich mich dran erinnern. Und das war sehr, also ich fand es sehr hakelig, zumindest die 2D-Sequenzen auf jeden Fall.
Wir meinen auch, also wir machen das ja schon ein paar Tage, wir meinen auch eigentlich erkennen zu können auf den ersten Blick, wenn ein Spiel ein Amiga-Spiel ist. Das ist schwer zu beschreiben. Es ist schwer, hau mich doch nicht in die Pfanne, Tobi, hier. Es ist schwer zu beschreiben, aber es lässt, also, das, was du vorhin auch gesagt hast, ne, dieser 80er-Jahre-Flair,
ich weiß, was du meinst, vom Game-Design her.
Ja, also das lässt irgendwie, lässt es darauf schließen, dass es in vielen Fällen, wenn du auf den ersten Blick reinguckst und das Spiel dann anschmeißt, das hat was mit der Limitierung des Scrollings irgendwie zu tun. Das ist ganz abgefahren. Ne? Tobi hat das mal irgendwie beschrieben. Das liegt halt irgendwie daran, dass Sidescrolling zum Beispiel auf dem PC damals, PC kein Amiga, das war einfach prozessortechnisch nicht so möglich wie auf einer Konsole. Die hat extra dafür gebaut worden, um sowas eben machen zu können. Sehr hakelig ist vielleicht so der richtige Begriff dafür.
Ja.
Immer wenn du so ein hakeliges, oft Sidescrolling-Gameplay hast, dann guckst du noch einmal auf die Verpackung und sagst, ah ja, Amiga-Spiel, alles klar, dann das erklärt es. Ne?
Ich weiß total, was du meinst und worauf es hinausläuft, weil ich gebe dir in Teilen sogar recht. Es ist so, dass weil ich meine, wir sind in Deutschland und Deutschland ist schon, also wir haben eine riesige Amiga-Community, ne? Also auch wenn ihr das Thema vielleicht nicht ganz so häufig behandelt, ist es trotzdem so, dass es da draußen eine große Community gibt, die die sich auch aktiv beteiligt, sage ich mal, an der Szene, am Ausbau der Szene auch, ja. Aber ich verstehe, wenn du sagst, dass du jetzt lieber ein Faxanadu auf einer NES-Konsole spielen möchtest, als jetzt irgend so einen fiesen Zelda-Klon auf dem Amiga, weil mir geht's schon so ähnlich. Ich erkenne das Problem darin, dass viele Amiga-Spiele so sehr auf die, also viele gehen auf die Technik, ja, und das Game Design steht dann irgendwo hinten an. Die haben dann versucht, wie so ein Shadow of the Beast zum Beispiel, die sieht halt gut aus, aber ist einfach nicht besonders motivierend, ist unfair, stirbst halt oft oder kriegst keine genaue Anleitung, was du zu tun hast. Oder was die Mehrzahl der Spiele oder das Problem einer der Mehrzahl der Spiele, sie sind technisch eben nicht ganz so super, weil sie vielleicht vom Atari ST konvertiert wurden, der wirklich nicht sehr leistungsfähig ist, aber dem Amiga leider sehr ähnlich, und deswegen gab es halt viele Spiele, die mehr oder weniger 1:1 portiert wurden und die den Amiga also nicht mal ansatzweise ausreizen. Oder es wurde auch wieder nicht auf die Technik oder beziehungsweise auf die Balance zwischen Technik und Game Design geachtet. Sprich, dass du zum Beispiel bei einem Shoot'em-up oder bei einem Plattformer halt gucken musst, dass du eine gescheite Bildwiederholrate hast. Also eine Framerate von 20 oder 25, die führt halt dazu, dass sich das Spiel so ein bisschen hakelig und ruckelig anfühlt. Ja, so die ganzen Bitmap Brothers Games, Gods, wie sie alle heißen, ja, Chaos Engine, die schauen alle total geil aus auf den Screenshots, und wenn du die heute auf YouTube anschaust, dann, wow, ist doch toll und so, aber wenn du sie dann anfasst, ja, dann merkst du dir, es dauert genau diesen Augenblick zu lange, bis die Spielfigur genau das tut, was du jetzt eigentlich von ihr erwartest, ja, und das ist so. Deswegen bin ich so scharf auf 50 Frames, ja, weil du wirst halt kein Mega Drive Spiel finden, das mit weniger als 50 Frames läuft. Nee, ich kenne keins. Jedenfalls habe ich nie eins angefasst. Mega Drive Spiele laufen mit 50 Frames und gute Super Nintendo Spiele laufen auch mit 50 Frames. Außer es ist ein Super A-Type und das spielt man nicht. und also auf dem Amiga, die guten Spiele laufen mit 50 Frames, aber davon gibt's halt echt zu wenig. Ja, das ist ein Silkworm, das ist ein Turrican, das ist ein Arpedia. Das ist ein Arabian Nights. Und das sind dann Spiele, die fühlen sich so arcadig an, so konsolig irgendwo, so geschmeidig. Die haben einen schönen Flow, da zickt dann auch nicht die Steuerung rum, sondern die Spielfigur reagiert genau in dem Moment, wo sie es toll. Und das ist übrigens dann auch genau, was ich bei Proxima 3 mache. Also ich habe 50 Frames und ich habe dieses schnelle Feedback, ja, so diese Feedback Loop vom Spieler zum Computer, Spielfigur und wieder zurück zu dir über die Augen, über den Ton und so weiter und so fort, so dass du schön reagieren kannst und dass sich ein geiler Flow ergibt, ja, der dich dann auch irgendwie packt und mitreißt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Das Problem hatten ja auch in den 80er Jahren viele DOS-Spiele, also MS-DOS-Spiele, ja. Die hatten ja auch so das Thema Scrolling ist eher so mau. Hat eine Weile gedauert, bis dann mal auch 3D-Spiele kamen, die einen richtigen schönen Fluss hatten, mit Voodoo-Grafikbeschleuniger und so weiter und so fort. Das hat mir die Augen zumindest geöffnet. Ich hatte bis dahin PC-Spiele eigentlich gar nicht so richtig auf der Rechnung, bis ich mal Voodoo gespielt habe das erste Mal. Das war das Pod Racing, glaube ich, von Ubisoft oder so. Ah.
Es ist halt immer schwieriger, zurückzugehen, ne, zu etwas, was du als Kind oder was auch immer, als Jugendlicher halt nie erlebt hast, weil du einfach die ganzen Gewohnheiten dann nicht hast, ne? Das musst du dir alles drauf schaffen. Das ist wie wenn du halt eine komplett neue Sprache lernen musst, eigentlich. Erstmal musst du dir erstmal ein bisschen reindenken, wie das alles funktioniert. Also ich habe das Glück gehabt, dass mein Cousin hatte einen Amiga und ich glaube davor auch einen Atari, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber da habe ich wenigstens so ein bisschen mitgekriegt, wie das alles funktioniert. Deswegen habe ich so einen kleinen Einblick gehabt, aber also die. Ich gucke mir gerade nebenher zum Beispiel so eine Top-100-Liste von Spielen an, auf Lemon Amiga. Und das sind halt viele Sachen dabei, die kennt man einfach von anderen Systemen auch. Ne? Oder ich kenne die halt hauptsächlich von entweder PC, also DOS, oder von Konsolen oder sowas. Und an mir ist halt Amiga ein bisschen vorbeigegangen.
Muss es eigentlich einen kennen im Freundeskreis, der einen Amiga hatte? Also so zu meiner Kindheit war es zumindest der Fall, weil selber so ein Ding haben, das war schweineteuer halt, so ein Ding sich da schenken zu lassen. Da muss es immer irgendeinen, ich will nicht sagen reichen Kumpel, aber irgendeinen hattest du, der hat da ewig lang und 3 Tage drauf gespart und dann haben die Eltern zu Weihnachten noch was dazugegeben und dann stand der Amiga zu Hause und ich weiß, wir hatten irgend so ein Car-Racing-Game haben wir da drauf gespielt, wo wenn du einen Unfall gebaut hast, ist die Fensterscheibe so irgendwie gerissen und so, das haben wir damals auf dem Amiga gespielt und auch so Art Rollball. Ja, genau, das wird's gewesen sein. Und auch so eine Art GTA, also so isometrische Ansicht in der Stadt rein mit Autoverfolgen, also Polizei und irgendwie sowas war das auch. Das sind die 2 Spiele, an die ich mich erinnern kann, die wir damals gespielt haben. Mhm. Aber ansonsten ging zum Beispiel mein Weg dann Richtung PC, ne? Also dann war es kein Amiga, den ich haben wollte, sondern ich wollte dann immer einen PC haben, weil du das besser bei deinen Eltern durchbekommen hast. Das ist nicht nur ein Ding zum Spielen haben wolltest, sondern eben ein Computer, damit kannst du ja auch noch was für die Schule machen. Das war dann eher der Weg, der dann gegangen wurde. Aber klar.
Da war ich zum Glück schon ein bisschen, also da war ich schon in einem Alter, dass ich mir das selber, ich hatte da schon meine Ausbildung und so, ja, und durfte mir dann schon selber, ich durfte schon selber entscheiden, was ich haben möchte. Und ich habe dann gesagt so, Amiga ist geil, weil meine Kumpels haben alle diese Diskettenboxen mit Spielen voll. Mhm. Ja.
Ja. So war es bei meinem Cousin dann auch, ja.
Das heißt, du hast einmal investiert.
Ich kann mich noch an die ganzen Passwort-Sheets dann, die kopiert wurden, so, keine Ahnung, ich probiere mal das hier. Und brauchen wir erstmal eine halbe Stunde, um ins Spiel reinzukommen. Aber dann ist es geil.
Dann ist es halt geil, weil dann hast du halt, dann hast du halt nicht mehr so wahnsinnig viel für Spiele ausgeben müssen, sag ich mal so.
Und das da muss ich mich... Es war beim C64 auch nicht anders. Ne? C64 bekommen, den Brotkasten und dann hast du da halt so einen Schuber voller unkenntlicher, riesiger Disketten dazu bekommen. Ich musste zum Glück nicht mit einem Kassettenlaufwerk irgendwie handhaben. Den Punkt durfte ich locker überspringen, aber meinen C64, da war eine von den F-Tasten kaputt. Die waren so an der Seite rechts, die F-Tasten. Und ich glaube, die ganz unterste, die war kaputt und die wurde dann ersetzt durch ein Streichholz, was du reindrücken konntest. Und dann konntest du irgendwie eine von den F-Tasten mit dem Streicher. Also beim C64 war die Herausforderung damals, ein Spiel überhaupt starten zu können. Weil da war nicht irgendwie Diskette einlegen und dann ging's los, sondern, also Herausforderung, darüber lacht jetzt jeder. Aber wenn du keine Anleitung für das Ding hattest, musstest du dir die Commands irgendwoher besorgen, um so ein Spiel halt starten zu können. Und wenn du nie vorher damit zu tun hattest, ne, und ich habe so ein Ding halt nicht bei Release bekommen, sondern irgendwann in den 90ern, was soll ich denn jetzt hier machen? Was muss ich denn da eingeben, damit das Spiel funktioniert?
Da bist du rettungslos verloren. Außer du hast halt irgend so ein Speed-DOS und du hast eine funktionierende F4-Taste oder sowas. Ja, du kannst dann einfach mit Tastenkommando dein
Floppy da. Ja, die Streichholztaste, ne?
Ja, genau, die Streichholztaste, ja.
Also das war schon eine Herausforderung. Das war beim Amiga natürlich irgendwie alles ein bisschen anders. Ich habe ja auch mal in meiner Sammlung geguckt. Ich habe jetzt nicht alles hier oben, vieles ist im Keller. Aber ich habe tatsächlich zwei Amiga-Spiele bei mir im Regal gefunden. Ich wusste auch gar nicht, dass das eine ein Amiga-Spiel ist. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ich habe hier einmal Indiana Jones Fate of Atlantis, original unterschrieben von Noah Falstein.
Nein.
Dem habe ich das auf der Gamescom mal mitgebracht. Ne, da habe ich auf der Defcom habe ich den getroffen und meine so, Noah, ich glaube, ich habe eins von deinen Spielen zu Hause. Kannst du mir das da schreiben? So hat er dann gemacht, war nett. Und das andere ist auch gar nicht so uninteressant. Ich wusste erst auch gar nicht, dass das ein Amiga-Spiel ist. Das ist ein original eingeschweißtes Mortal Kombat 2.
Wie cool.
Ja. Ich weiß nicht, wie das auf dem Amiga läuft. Ich habe das auch nur aus Nostalgiegründen, weil ich Mortal Kombat halt lustig finde. Und gerade Teil 2 hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe es damals halt nur auf dem Super Nintendo gespielt. Ne?
Ist schon auch die bessere Fassung. Ist lustig, wo du es erwähnst, weil die Ausgangsfrage war doch mal vor einer guten Stunde so, warum sitzen wir hier eigentlich zusammen? Ne? Warum darf ich überhaupt hier sein? Die Antwort auf die Frage ist, dass ich letztens in Salzburg auf der Level Up war. Das ist so eine Gaming-Veranstaltung gewesen, so eine kleine 2-3 Hallen mit ein paar Gamern und ein paar Ausstellern und so weiter und so fort. Und da habe ich den guten Ingo Juan getroffen, der dafür Let's Play for Charity ein bisschen was gemacht hat und wir haben so über Gott und die Welt geplaudert und wie das damals so alles lustig war, so vor 20 Jahren, als er noch Presse gemacht hat und so weiter. Naja, also Presse mit mir zusammen gemacht hat, der macht ja immer noch Presse. Egal, so. Und da haben wir am Stand neben meinem, ich hatte da einen kleinen Stand, also ich durfte bei der Return, bei dem Fachmagazin für Retro-Spiele, durfte ich meinen Proxima 3 zeigen, der Code, den habt ihr jetzt auch mal geschickt bekommen. So. Und am Nebenstand, da stand eine Mortal Kombat Sonderausstellung. Ja. Also alle Mortal Kombat, die du dir vorstellen kannst, inklusive Arcade-Boards, irgendwelchen obskuren GBA-Umsetzungen, alle verpackten Muster. Ich habe sowas noch nie im Leben gesehen. Da standen, keine Ahnung, vielleicht 10 Arcade-Automaten rum. PS2, 3, 4, N64, Mortal Kombat auf dem N64, hatte ich auch noch nie gesehen vorher. Ja. Existiert, ist ein 3D-Game, meine Güte. Naja,
ja, und mehr als eins sogar.
Ja, ich hatte tatsächlich nie selbst einen N64, ich habe nur irgendwie Wave Race mal gespielt.
Da wahrscheinlich Mario und 4. Mortal Kombat 4 dann. Das war das erste 3D dann auch auf der
Dreamcast. Ja, genau. Es war ein 3D-Spiel tatsächlich. Ich war ganz überrascht. Aber jedenfalls die Amiga-Umsetzung ist gar nicht mal so schlecht. Also Super Nintendo ist besser, Mega Drive ist besser. Aber Amiga ist für Amiga-Verhältnisse schon gar nicht. Kann man schon mal angucken. Aber da kann man Geld schlechter versenken. Auf jeden Fall. Konnte man damals. Aber das Ding, was du da hast, ist echt was wert. Das ist richtig cool. Also beides.
Ja, wo du die Return erwähnst, wir haben auch mal eine Folge hier im Stream gemacht, nicht als Podcast. Da haben wir vom Frank, da kam er irgendwie auf mich zu und meinte so, ihr stellt immer, was machen, gucken wir normalerweise für eine Zeitung?
Ja, wir haben uns Magazine und Artbooks
genau, und
die
Retro-Game angeguckt. Genau, normalerweise gucken wir, wenn wir uns Magazine angucken, normal, so oft machen wir es jetzt auch nicht, aber gucken wir meistens in die Retro-Gamer rein, weil die recht genau so den Geschmack trifft, den wir haben. Man muss die letzten 10 Seiten immer rauslassen, weil es ist ja ein britisches Magazin, was vom Jörg dann und Team irgendwie ins Deutsche übersetzt wird. Und die haben auf den letzten 10 Seiten immer diesen ganzen britischen Quatsch, den du in Deutschland halt nicht kennst. Ne? Irgendwelche obskuren Entwickler, die du halt nie vorher gehört hast, auf eben den bekannten obskuren Systemen, die du nie die Möglichkeit hattest zu spielen. Und dann hat der Frank mich angeschrieben und meinte so, ey Gordon, wenn du schon hier die Retro-Gamer zeigst, zeig doch heute mal auch die Return. Hat er mir eine rübergeschickt und dann haben wir uns die Return angeguckt. Und das ist ja eher so die klassische PC- und Amiga-Richtung. Also so eigentlich der Bereich, den wir eher weniger bedienen.
Ja.
Also weg von Konsolen eigentlich. Und lustig, ne, weil, und jetzt machen wir den Kreis zu, mein Anekdotenkreis. Immer wenn ich auf der Gamescom bin, schaue ich auch natürlich auf dem Retro-Stand vom René halt irgendwie vorbei. Ne? Jedes Jahr eigentlich. So, dann hast du irgendwo den Chris Hülsbeck immer in der Ecke sitzen, so beim bei der Factor 5-Ecke, wo dann die Vitrinen aufgebaut werden von all den Factor 5-Sachen. Ab und zu lässt sich dann auch mal einer von den Factor 5-Jungs außer Chris blicken. Und dann kannst du mit denen halt lustig darüber lachen, wie damals die Firma zu Bruch gegangen ist nach Lea. Traurige Geschichte eigentlich. Und ich glaube, vor auch 3-4 Jahren oder so, habe ich mich das erste Mal getraut, in die Amiga-Ecke rüberzugehen. Die ist ja immer angegrenzt da an die Flächen vom René. Und ich habe davon keine Ahnung. Ne? Und habe mir die ganzen Amiga Computer da angeguckt, die da stehen, und bin zu diesem schwarzen Monster halt hingegangen. Ich weiß nicht, was für ein Amiga 1500, ich keine Ahnung, wie das Ding heißt. Also so ein Computer mit
War das so ein schwarzen
Trauer? Bildschirm. Ja, nee, ich muss noch mal auf die Fotos gucken, aber es ist auf jeden Fall komplett schwarz gewesen. Mit schwarzen Boxen, schwarzem Computereinheit, schwarzen Bildschirm, super. Und was habe ich drauf gespielt? Hugo. Das habe ich auch noch nie vorher spielen können.
Aber Hugo ist technisch geil.
Ist übrigens, super.
Amiga haben's auch, ja, das ist technisch wirklich gut. Also ich meine, das sieht aus wie die TV-Sendung eigentlich.
Ja, genau. Deswegen haben wir das, also habe ich das auch gespielt, weil ich hatte nie die Chance. Wir hatten damals ein W-Scheibentelefon, deswegen konnte ich nie mitspielen bei Hugo. Und meine Mutter hätte mir den Hals auch umgedreht, wenn ich da angerufen hätte. Aber ich konnte zum ersten Mal das Zeug aus dem Fernsehen spielen, Hugo. Und wir haben es danach hier auch.
Und das war genauso schlecht, wie es ausgesehen hat in der Fernsehsendung. Ja,
aber wir konnten es danach, im Stream haben wir auch eine Menge Hugo-Spiele danach gespielt. Und ich habe es bis heute, das wird schon was heißen, auf der Festplatte noch ein paar Hugo-Spiele draufgelassen. Einfach nur aus Nostalgiegründen, weil ich so... Ja, warum? Ich konnte es... ja, das ist vielleicht die richtige Frage, die du jetzt anführst, aber mich hat das damals geflasht, dass ich das im Fernsehen gesehen habe und leider keine Möglichkeit hatte, bei der Judith da anzurufen und mitzuspielen. Und ich hätte die Leute platt gemacht. Hundertprozentig hätte ich kein
Wehrscheib-Telefon gehabt. Es gibt eine gute Amiga-Umsetzung vom Glücksball auch. Ja?
Also, ach du Scheiße, das Ding aus Sat. 1, oder was?
Ja, ich...
dieser links, bunte rechts. Ball, den wir irgendwie ja, rechts, oh, wie schade. Okay.
Oh, wie schade.
Ja, genau, das Ding. Ah, mit diesem super blinkenden Controller, den die da immer gehabt haben. Ich erinnere mich.
Aber perfekter Fall, bist du auch schon am Amiga vorbeigerannt?
Ja, mit Sicherheit. Vielleicht nicht.
Ja, weil die haben ja, ich meine, das sind schon Amiga-Leute. Also die triffst du jetzt auch auf jeder besseren Amiga-Community-Veranstaltung. Gibt so ein paar Treffen alle paar Jahre, also jetzt die letzten 3 Jahre vielleicht nicht so, aber davor schon. Und so Amiga 32, Amiga 35, dieses Jahr wird es wieder eine Amiga 37 geben. Und da kommen dann so, ich weiß gar nicht, wie viel dieses Jahr erwartet werden, aber so 1.000, 1.500 Leute so in den Dreh kommen dann schon immer vorbei.
Das ist krass,
und, ja. Das ist schon ganz ordentlich. Das hat so ein bisschen Messe-Flair fast schon wieder. Und da ist auch Factor 5 regelmäßig dabei. Und es ist immer ein ganz cooler Austausch so mit den Jungs da so. Ich krieg dann auch, also ich meine, die haben halt vor 20 Jahren für Amiga entwickelt. Nein, vor 20 Jahren, eher vor 30 Jahren realistisch. Also vor 30 Jahren für Amiga entwickelt und ich halt heute und so. Und das ist dann immer ein ganz nettes Geplauder, wenn man so, wenn ich dann so Feedback bekomme, auch auf mein Spiel so, ja, wenn sie es dann anfassen und sagen, das ist gut, das ist gut, das ist vielleicht kacke, da muss man nochmal drüber nachdenken, was war das denn und so weiter und so fort. Na, das ist dann ganz lustig, wenn ich so auf einer Ebene mit diesen Leuten, mit diesen, für mich sind sie Helden. Also ich bin ja...
Sind es auch. Ja. Sind es ja, auch. Also was die Computerspieleentwicklung angeht oder Game-Spieleentwicklung im Allgemeinen, ich will es jetzt nicht auf den PC irgendwie reduzieren, also für so eine kleine Bude aus Deutschland AAA-Games in die ganze Welt rauszubringen, na, wirklich beeindruckend, was die da geschafft haben.
Ja, und was du halt auch nicht vergessen darfst, ist, die sind halt schon auf dem Amiga groß geworden. Ja? Mhm. Wie generell der Amiga ja in Deutschland und in England eine dominante Plattform zu seiner Zeit war. Also ihr habt vorhin über NES gesprochen. NES hat ja in Deutschland erstmal überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ja, das kam ja, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, nachdem es in Japan schon irgendwie eingeschlagen hatte, kam es dann nach Deutschland irgendwann mal. Und da kam es dann vielleicht ein Jahr vor Mega Drive oder sowas. Weil, also jedenfalls sehr, sehr, es war, mir ist es jedenfalls nicht weiter aufgefallen. Aber Amiga ist halt so, ist schon so irgendwo ein deutsches Kulturgut. Jedenfalls ist es, betrachte ich so, ja. Weil halt auch viele deutsche Entwickler, oder auch europäische Entwickler, auch im skandinavischen Raum, sind ja wahnsinnig viele Entwickler heutzutage am Werk, die so auf dem Amiga ihre Wurzeln haben. Vielleicht gar nicht mal unbedingt im Game Design, vielleicht auch mehr in der Demoszene. Ja. Aber wenn du dich heute mal, keine Ahnung, wenn du nach Schweden gehst und da wächst ja irre viel heran, auch in Holland, ja. Auch in Deutschland nicht ganz so sehr, aber das ist vielleicht wieder nochmal ein anderes Thema. Dann wirst du relativ häufig schon hören, dass da Leute dabei sind, die halt so in der Amiga-Szene angefangen haben, ja. Und das ist so die Bedeutung, die ich dem Ganzen auch irgendwo so beimesse, ja. Das ist schon auch ein System, das bei vielen so was ausgelöst hat, einen Lebenslauf ausgelöst hat, den sie dann heute auch noch, ja, verfolgen auch, ne. Und der sie dann irgendwie zu, ja, Profis gemacht hat, vielleicht auch glücklich gemacht hat, was auch immer. Aber das verbinde ich eben auch so ein bisschen damit, ne. Und das ist was ich mit, so gerne ich auf Konsole spiele, mit Konsole aber nicht so sehr verbinde, weil halt natürlich gerade so diese NES, Mega Drive, Super Nintendo, das sind ja alles Systeme, die machen wahnsinnig viel Fun, aber da ist natürlich in Deutschland so gut wie nichts dafür entstanden. Ja,
ja,
und die ersten Konsolenspiele, die in Deutschland so, war vielleicht so die Xbox-Generation, Xbox 360 vielleicht so, ja, davor ganz wenig. Da gab es dann mal so ein Shinen, die haben vielleicht mit Nanostray mal was gemacht auf dem DS oder auf dem GBA, glaube ich, war
so. Ja, GBA haben sie angefangen. Gut, dass du
die, ich weiß aber nicht, wie man die ausspricht. Ich dachte immer, Shinen oder so heißen die, aber wenn die Shinen heißen, ja gut.
Das sollte ja wahrscheinlich also japanisch klingen.
Ja.
Shinen. Es kann auch Shinen sein. Ich glaube, sie teilen so ein bisschen die Aussprache, aber sie sagen auf jeden Fall nicht Shinen oder sowas. Ne?
Ja, okay.
Was mir dann nebenher angefallen ist, also zum Beispiel Remedy, ne, hat in der Demo-Scene angefangen.
Ja.
Hat sich aus Demoscene-Leuten gegründet und
Explain-Leute.
Ja, wo das anspricht, Demoscene finde ich auch total am Rande interessant. Ich gucke mir immer gerne diese Compilations an von den Events. Das ist immer mega cool, sich das anzugucken aus verschiedenen Generationen von Hardware und sowas. Und ich denke mal auch, dass das dann inspirierend ist für, wenn du eben auf der Retro-Hardware dann ein Spiel machst, ne, dann weißt du so, oh, das ist möglich. Genau. Vielleicht, ne, wenn ich es ein bisschen zurückfahre, kann ich es auch im Live-Spiel verwenden.
So ganz genau so ist es, ja, total. Also ich habe selber beim Amiga Joker ja die Demo-Ecke gemacht. Also wir hatten da so eine ständige Rubrik in jeder Ausgabe, 2-4 Seiten, je nachdem, was es so gab gerade. Und ich fand es immer total faszinierend, so diese Technik, also diese wirklich High-End-Technik, die die da einsetzen, aber auch mit wunderschöner Ästhetik verbunden, so. Also jedenfalls die besseren Demos. Ne, die schaffen es ja wirklich, so eine Einheit aus geiler Technik, schönen Visuals und auch toller Musik zu schaffen, so, ja. Und ja, du hast recht, genauso ist es bei Proxima 3 speziell, ist es so, dass ich mir sehr viel Inspiration aus der Demo-Ecke hole und nicht nur Inspiration, auch teilweise Code, ja. Also das Schöne ist ja heutzutage so, das ging ja in den 90er Jahren nicht so, dass du heute eine Community hast, die relativ eng vernetzt sein kann, ja, und sie ist es im Amiga-Fall auch. Und da gibt's halt dann Boards, über die du dich halt austauschen kannst, wo du auch mal einen Hilfeschrei reinstellen kannst und sagen, hör mal, ich habe das und das Problem. Wer weiß denn, wie ich damit jetzt am besten umgehe? Ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel Vektorgrafik auf dem Amiga entwickeln will und die muss aber richtig schnell laufen, so dass sie mit 50 Frames, also dass sie den Flow nicht stört. Ja, es muss so richtig, richtig schnell sein. Und das ist auf dem Amiga nicht so ganz trivial zu lösen und dann, ja, wenn du dann so wie ich noch nicht wirklich die Erfahrung damit hast, dann holst du dir da eben Hilfe und die kriegst du in aller Regel auch und oft genug sind es Demo-Leute, ja, die dann eben sagen, okay, ja, wir haben eben hier diesen Glanz-Vektor, also das ist dann irgend so ein Ball, der sich irgendwie rotiert und so ein bisschen schattiert ist, ja. Den haben wir schon gemacht und da kann ich dir gerne mal den Code zur Verfügung stellen und dann kriegst du den eben, dann guckst du eben, dass du den jetzt irgendwie so portiert bekommst, dass er in dein Spiel passt, dass er eben, wie du schon sagst, dann mit der Collision Control funktioniert, mit der Steuerung, mit all dem Pipapo, das du eben so brauchst. Und das muss noch nicht mal zwangsläufig das Spiel langsamer machen oder vielleicht den Effekt entwerten, sondern wenn du lang genug dran bastelst, ja, dann kriegst du auch beides unter einen Hut. Genauso wie es beim Demo der Fall ist. Ist ja nicht so, als ob so ein Demo, nur weil jetzt keine interaktiven Elemente vorhanden sind, dass es deswegen so viel schneller sein kann als jetzt ein Game oder sowas oder einfacher zu entwickeln sein, nichts davon. Okay. Jedes geile Werk, ja, was richtig gut aussieht, was sich richtig mitreißen kann, braucht immer wahnsinnig viel Zeit und viel Energie und viel Begeisterung der Beteiligten. Das gilt für ein Demo genauso wie für ein Spiel. Aber jedenfalls, ja, ich versuche mir so ein paar Effekte da anzueignen, auch von Konsolen. Super Nintendo Accelerate zum Beispiel ist so ein Effekt, so dieses komische 3D-Scrolling, was man in diesem Konami-Shoot'em-Up da drin hat. Das ist auch so ein Ding, was ich immer schon schön fand, auf eine schräge Art und Weise. und was ich auch in Proxima 3 halt einsetzen werde, weil es das auf dem Amiga so noch nicht gegeben hat, weil es aber auf dem Amiga möglich ist und weil es das Spiel auch tatsächlich verbessert. Ja, es sieht nicht nur gut aus, sondern es bringt auch was für den Ablauf und insofern, ja, also es gibt aber so viel Quellen der Inspiration.
Ja, ich habe das Spiel auch ein bisschen verglichen mit anderen Amiga-Games, mit anderen Amiga-Shoot'em-Ups und auch schon von Reshooter, meinst du, ne, zu Proxima 3, ist es ja schon ein ordentlicher Sprung. Also ich finde, Reshooter sieht eher so aus wie Anfang der 90er und Proxima 3 geht eher fast so in die Richtung von den Arcade-Games, die dann so Mitte der 90er rauskam, sowas wie Mars Matrix oder so. Kennt wahrscheinlich wieder keine Sau, aber also schon so Capcom CPS2,
ja, naja, Arcade-Board. Wollte ich auch sagen. Ne?
Also schon cooler.
Tipptopp aus.
Ja.
Man merkt auch, wie viel, also wie viel Enthusiasmus bei dir dabei ist, wenn du darüber redest. Das lässt immer, ich will nicht sagen, es lässt tief blicken, aber es lässt Rückschlüsse darauf ziehen, wie sehr so ein Mensch mit der Materie verheiratet ist. Vor allen Dingen für Leute, die keine Ahnung jetzt von Spielentwicklung selber haben. Ne? Also das ist eine Leidenschaft, die man dafür haben muss. Es ist nicht einfach nur, ich will das nicht irgendwie kleinreden wie andere Hobbys oder so, ne, wo du dich mal eben hinsetzt, sondern du musst enorm viel Zeit aufwenden, gerade wenn du Software entwickelst auf modernen Systemen, die für nicht moderne Systeme geschrieben werden, weil die meistens sehr hardware-nah entwickelt sein müssen, weil du all die Quirks und so ausgleichen musst, du musst den Speicher irgendwie direkt ansprechen, du musst all die Sachen umgehen, die andere Leute schon lernen mussten, wie du den Prozessor jetzt besonders effektiv ansprechen musst, ab wie viel Bits oder Kilobits, hoffentlich schon beim Amiga, du was wohin packen musst und so weiter und so fort. Also es sind sehr viele Tricks und Kniffe, die du anwenden musst, um hardware-nah Sachen laufen zu bringen. Anders als wenn du auf dem PC heutzutage irgendein Spiel rausbringst, was eben nur so aussehen soll. Du hast unendlich viel Leistung auf einem modernen Rechner, die du eben auf so alten, auf so alter Hardware nicht hast. Und du kannst dir wesentlich mehr Sachen erlauben. Ne? Ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich den Unterricht gebe da für Game Design und die Leute halt in der Unity Engine ein 2D-Spiel machen lassen, also ein 2D-Jump'n'Run, denen erkläre ich überhaupt nicht, was Performance oder sowas bedeutet und wie sie jetzt irgendwelche Sachen optimieren können. Was vollkommen egal ist, das Spiel läuft, wenn du die Texturen jetzt in 4K reingepackt hast oder in Originalauflösung oder so, merken die den Unterschied überhaupt nicht. Ja. Und das ist natürlich bei so alter Hardware, für die du eben entwickelst, was ganz anderes. Ich schiele immer mit einem Auge so rüber auf die Zeit, weil wir uns vorher verständigt haben darüber, wie viel Zeit wir ungefähr so aufwenden. Und eigentlich sind wir so schon am Ende angekommen. Was mich aber interessiert und was bestimmt auch die Leute interessiert, die sich die Folge so anhören, ist, sag mal, wo kann ich mir das denn jetzt angucken? Wie, wenn das Spiel rauskommt, wie kann ich mich darüber informieren? Du hast vorhin meine URL fallen lassen, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wo man sich Sachen von dir angucken kann.
Also man kann sie kaufen, zumindest die Reshoot und Reshooter, und zwar auf www.amigashop.org. Das ist halt so eine Online-E-Commerce-Plattform, die diverse Amiga-Projekte, auch zum Beispiel die Neuauflagen des Amiga-Joker, die habe ich gar nicht erwähnt. Ja. Ich habe zwei Amiga-Joker neu aufgelegt in 2017 und 2019, die kann man sich da auch noch reinziehen, wenn man sich da weiterbilden möchte, was sich auf dem Amiga so getan hat in den letzten paar Jahren. Das ist so die eine Möglichkeit. Die andere ist ganz trivial, YouTube und dann Google nach Reshoot. Google, sag mal bei YouTube eigentlich Google. Naja, also in der im Suchfeld Reshoot eintippen. Das ist tatsächlich ein Name, der irgendwie noch gar nicht so krass besetzt ist. Ich fand das irgendwie so, ja, naja, also Reshoot eintippen und dann kommen Treffer hoffentlich. Und
ich meine, unser Name ist Videogamecast. Wir waren auch überrascht, dass das noch keiner gewählt hatte.
es gibt doch immer mal so Glückstreffer, ne? Genau, das ist so die eine Möglichkeit, die ich sonst noch empfehlen kann. Wer aber möchte, kann sich auch gerne meinen Patreon-Account anschauen. Ich habe ein kleines, ja, so auf Patreon, so ein bisschen, nennt man das, ja, Crowdfunding-Ding halt. Also kann mich gerne unterstützen mit einem monatlichen Beitrag oder auch einfach gucken. Die meisten Postings, ehrlich gesagt, sind kostenlos. Und wer mich da abonniert, der wird eigentlich relativ regelmäßig, zumindest hin und wieder, informiert darüber, was mit dem Spiel gerade so passiert. Und da poste ich dann zum Beispiel, wenn ich in Salzburg so das erste Public Viewing sozusagen mache von Proxima 3 und wie es so gelaufen ist. Und da gibt es ein kleines Video dazu und so weiter und so fort. Ne? Und da wird es dann auch ein Update geben, sobald das Spiel dann hoffentlich im Oktober, November, Dezember fertig sein wird. Ja.
Cool. Beeindruckendes Projekt. Und also ich weiß nicht, Tobi, willst du noch was sagen? Ansonsten.
Ja, vielleicht, also wenn jemand Bock hat, sich sowas anzugucken mit Amiga und Co. Also wir haben es schon mal erwähnt, es gibt den WinUAE-Emulator und es gibt auch jede Menge Ressourcen eigentlich. Also ich würde fast behaupten, heutzutage, ihr kennt ja vielleicht DOSBox. Das ist noch komplizierter, tatsächlich zum Laufen zu kriegen. besonders bei einzelnen Spielen. Und ja, ich weiß nicht, Amiga ist irgendwie so ein Zwischending, finde ich, wo die Grafik und der Sound schon extrem gut waren im Vergleich zu DOS. Und es ist auch mehr konsoliger. Das Einzige, wo DOS und Windows dann überholt haben, ist halt mit CD-Technologie. Ja, also du hast dann halt keine Sprachausgabe bei Adventures teilweise oder sowas. Ne? Ja. Aber Amiga kannst du schon fast so ein bisschen als konsoligeren PC bezeichnen. Also ich finde es einfacher, damit klarzukommen, wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, was ein Kickstart-ROM ist. Ja. Aber es gibt sowas wie Amiga Forever, da kannst du dir ein komplettes Set auch kaufen, wo schon das Betriebssystem mit drin ist und ein legales Kickstart-ROM und alles. Das ist quasi dein One-Stop-Shop, wenn man sich das mal angucken will. Und wenn es so bekloppt ist wie einige andere und sich so ein Mister-Projekt oder auch nur das Mist-Projekt holen will, da gibt's auch, also ich habe es auch hingekriegt, sagen wir es mal so. Und ich bin kein Computerexperte, das irgendwie eingerichtet zu bekommen. Und es gibt beispielsweise auch Virtual Hard Drive Images, die heißen Mega AGS. Das ist so eine Top-Liste, so Top-Amiga-Spiele. Musst du nur dann reinladen in dein entweder emuliertes, also ja, in dein emuliertes System. Und hast dann einfach direkt ein Frontend, wo du Spiele auswählen kannst und die starten einfach. Also, und ich finde, in-game sind die Spiele oftmals weniger komplex zu bedienen als PC-Spiele. Also hast nicht so viele Shortcuts oder F-Tasten, die du bedienen musst oder so. Also es ist eigentlich recht straightforward. Du kannst sogar ein Pad anschließen. Gab ja später den Amiga CD32, das Pad. Ach ja, und natürlich, wenn wir es noch einfacher haben willst, gibt es den A500 Mini inzwischen.
Ach stimmt, ja, genau, den gibt's auch noch.
Ja, und da gibt's auch. Da gibt's sogar hier. Ich glaube, wenn dabei ist, direkt ein Pad und eine Maus sogar.
Genau, du hast einen Controller dabei, der ist so an das CD32 Controller-Pad angelehnt, die Maus. Das ist auch gar nicht so scheiße, tatsächlich, das Teil. Also ich habe, ja, weil du erwartest ja ganz ehrlich für 129 Euro oder 149, je nachdem, wo du es kaufst, erwartest du jetzt nicht unbedingt die Welt. Ja, so, aber die Maus ist wirklich gut. Ja, die fühlt sich echt gut an. Und der Controller ist so gut, dass ich tatsächlich, den benutze ich jetzt zum Testen. Ja, ich hatte vorher so diverse Original-Controller, einen Competition Pro Joystick und so. Aber der Controller ist halt gut, was soll ich sagen? Mit dem kannst du echt arbeiten. Also das macht echt Laune. Und das ist, glaube ich, momentan die beste Option, um wenn man mal Kontakt mit der Amiga-Welt aufnehmen möchte. Ne? Ich meine, du kaufst das Ding wo auch immer, schließt es an deinen HDMI-Eingang am Fernseher an. Ja. Und dann geht's halt los. Und dann hast du diese ganzen Probleme nicht, die du vielleicht mit einem Emulator sonst hättest. Also dieses Setup, wo kriege ich einen Kickstarter rumher? Das ganze Zeug, was dich sonst so ein bisschen blockiert, wo du vielleicht nach einer halben Stunde dann auch keinen Bock mehr hast. So, ja. Das hast du alles beim A500 Mini jetzt überhaupt nicht. Und was halt auch ganz geil ist, das ist aber, das gilt für Emulation, das gilt aber auch für Amiga-Hardware, die man sich heute neu aufbaut. Ja, da sind ja Festplatten Standard. Ja, da ist auch ein CD-ROM-Laufwerk inzwischen Standard, wenn man es dann möchte. Oder auch eine SD-Karte in meinem Fall. Also, das heißt, also all die, wenn du jetzt so ein Indie-Game hast, ja, so mit, weiß ich gar nicht, 12, 14 Disketten oder was, ja, was ja realistisch betrachtet, ja, 1992, also so ein richtiger Spaß war das jetzt nicht immer unbedingt so, ja, mit den Disketten da irgendwie hin und her zu jonglieren. Außer du hattest eine Festplatte, aber die hatte ja keiner zu der Zeit, ja, außer du hattest wirklich richtig viel Geld, so.
Und richtig, Patte hattest du eine Festplatte, ja.
Ja, aber die, ja genau, aber wir, heutzutage ist das alles so Standard. Ein A500 Mini ist dementsprechend ausgerüstet, eine Emulation bildet eine Festplatte einfach nach. Und wenn du dir heute irgendwo einen Amiga anschaffst, dann ist eine Festplattenvariante, also entweder ein Originalteil oder eine SD-Karte oder irgend sowas in der Art, ist auch schon Standard. Das heißt also, du hast nicht mehr so diese ganzen Nicklichkeiten, diese Quirks, wie ihr vorhin gesagt habt, so die so ein bisschen den Spielspaß verderben, sondern du hast eigentlich mehr so Fun. Wir haben im Amiga-Joker tatsächlich mal, und zwar in der 2019er Ausgabe, haben wir uns mal den Spaß gemacht und haben so ein paar Klassiker aus den 80er und 90er Jahren verglichen auf der Original-Hardware, wie man es damals so hatte, also ein Amiga 500 mit nichts dran, mit einem Amiga, wie man ihn heute hätte, also mit ein bisschen beschleunigtem Turbo-Board drin, also CPU, mit einer Festplatte, ja. Und dann haben wir mal geguckt, okay, wie wirkt denn das Spiel heute, wenn du es dann auf so einem neueren Amiga-System spielst, im Vergleich zu einem Amiga 500 von damals, so, ja. Und da kommst du ganz schnell drauf, dass viele Spiele halt schon echt cooler sind, so, ja. Also so diese ganzen Adventures, diese Strategiespiele und so. Also Amiga ist heute schon lustiger, als es in den 90er Jahren mal war. Ne, und so. Ich finde, ein A500 Mini ist ein geiler Einstieg eigentlich.
Super. Danke dir für deine Zeit. Aber leider
läuft Reshooter nicht drauf, muss ich auch dazu sagen. Blöd, ne? Reshooter läuft nicht drauf, weil die Emulation, es ist kein Emulator, das ist doch ein Emulator, genau, weil die Emulation zu schwach ist. Naja, aber trotzdem geiles Teil.
Es kommt bestimmt der A1200, bin ich mir ziemlich sicher, dann als nächstes.
Das wäre schön, ja.
Gut. Ich habe gerade eben schon angesetzt. Ich wollte nämlich schon sagen, danke für deine Zeit. Das ist ein extrem netter Einblick gewesen in eine ganz andere Welt, die wir, wie vorhin beschrieben, eigentlich so gar nicht bedenken. Ne? Wir schweifen da manchmal so ein bisschen dran vorbei oder überspringen so ein bisschen diese Plattform, weil wir halt davon, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung haben. Ne? Wir selber hatten kein Amiga, ne? Kennen das halt nur von Nachbarn oder Freunden, die so ein Ding besessen haben. Und vielleicht ist es der Grund dieses Interviews gewesen, dass wir uns in Zukunft auch mal Sachen angucken, die eben auch auf dieser Hardware stattgefunden haben. Und das nicht immer so abtun, als von wegen so, ja, brauchen wir uns nicht angucken, sieht nett aus, aber spielt sich halt irgendwie so ein bisschen ruckelig.
Also ich habe es mir jetzt alles eingerichtet auf dem Mister, das ja, heißt, genau. wir können das machen, ja.
Jetzt können wir es machen, ne? Und Tobi ist sowieso immer der Mensch, der sich ja, wenn dann, minutiös halt auf irgendwas vorbereitet, wenn wir mal wieder auf eine Spieleserie kommen, die halt auch Amiga-Ableger hat. Richie, ich danke dir für deine Zeit, an einem Sonntagabend dich mit zwei wildfremden Leuten vor den Rechner zu klucken und das Zeug auch noch ins Internet zu streamen. Ohne dass du vorher wusstest, was auf dich zukommt. Respekt.
Ja. Hat Spaß gemacht. Nee, es war mir wirklich eine Ehre und es war eine Freude. Wenn ihr mal irgendwann Amiga-Expertise brauchen solltet, ja, dann bin ich auch gerne.
Dann wissen wir, ja, wo wir die herkriegen, machen wir definitiv. Ja, ich weiß auch, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. den Rest, so als Hinweis, wir haben jetzt 21.34 Uhr, ne? Also langsam ist mal gut hier mit dem Rumgequatsche. Wir müssen ja auch alle morgen wieder arbeiten, das kommt ja auch noch auf uns zu. Und wir werden auch alle nicht jünger, ne? Du sagst immer, du bist eine ältere Generation, aber ich merke auch, langsam will ich auch ins Bett.
Alles klar.
Ja, danke auch fürs Zuhören und hört euch die anderen Sachen an. Und wir hatten das hier vor dem Podcast einmal besprochen. Wir brauchen irgendwie Feedback. Ne? Jeder Tausendste gibt uns mal irgendwie so einen Hinweis auf iTunes, dass ihm das gefällt oder auch nicht gefällt. Wir nehmen alles. Sagt uns irgendwas. Wir sehen, dass einige Folgen besser ankommen, einige Folgen schlechter. So aktuell der absolute Top-Reiter ist eben die Command & Conquer-Serie. Das ist mit Abstand sind das die Folgen oder die Folge bisher, die am meisten sich angehört wurde, neben Fallout, glaube ich. Fallout kommt da auch sehr nah ran. Also anscheinend ist es entweder Command & Conquer oder Strategiespiele oder die Kombination aus beiden, was ihr euch gerne anhört. Aber keine Sorge, wir machen weiter oder ihr kommt nicht um uns herum. Also lasst uns Feedback da auf iTunes zum Beispiel. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn es dann da wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen beim Video Gamecast. Tschüss.
Ciao.
Ciao.